Der Brief kam an einem Dienstagmorgen im Oktober. Der Postbote war schon verschwunden, als Elias Trent die unscheinbare Sendung in seinem Briefkasten entdeckte. Ein altmodischer, grauer Umschlag, der sich seltsam kühl anfühlte, obwohl die Sonne auf die Klinke schien. Die Tinte des Absenders war verblasst, die Adresse mit einer Präzision geschrieben, wie man sie heute kaum noch sieht. Im Inneren ein offizielles Dokument mit dem Siegel einer Anwaltskanzlei und ein Schreiben, das Elias Herz sofort schwer machte. Sein Onkel, Dr. Horace Linette, war verstorben. Horace war nie ein gewöhnlicher Mann gewesen, ein brillanter Physiker, dem früh in seiner Karriere große Anerkennung zuteil wurde, nur um sich urplötzlich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Die Familie hatte gemunkelt, psychische Probleme, ein zerbrochener Ruf, obskure Forschungen. Doch Elias, selbst ein Wissenschaftler, hatte Horace stets bewundert. Als Kind hatte er Stunden damit verbracht, dem Onkel Fragen zu stellen, die kein anderer Erwachsener je ernst genommen hatte. Und Horace hatte geantwortet, auf seltsame, faszinierende Weise. Der Anwalt, ein schmächtiger Mann namens Clement Ray, erschien noch am selben Nachmittag. Er trug einen zu großen Mantel und wirkte, als hätte er tagelang nicht geschlafen. In seiner Hand zitterten die Unterlagen, während er Elias die Details des Testaments vortrug. Dr. Linette hat Ihnen das gesamte Anwesen im Yamhill County hinterlassen, mitsamt Inhalt und Ländereien, sagte Ray, ohne Elias in die Augen zu blicken. Aber es gibt eine Bedingung. Elias hob eine Braue. Sie müssen mindestens 3 aufeinanderfolgende Nächte dort verbringen, ohne Ausnahme. Erst danach erhalten Sie vollen Zugriff auf das Erbe. Ein kühler Windhauch schien durch das geschlossene Fenster zu wehen. Elias blätterte durch die Unterlagen, auf denen sein Name immer wieder mit präziser Handschrift vermerkt war. Er war sehr ausdrücklich in dieser Angelegenheit, fügte Ray leise hinzu, während er sich die schmalen Brillengläser zurechtrückte. Geradezu zwanghaft. Und er bat mich, Ihnen etwas auszurichten, wenn Sie die Bedingung annehmen. Elias blickte auf. Rays Stimme senkte sich. Er sagte, ich solle Sie an Ihren Abschluss erinnern, an das, was er Ihnen damals sagte, dass Sie den Verstand dafür haben und dass Sie, wenn die Zeit kommt, wissen werden, was zu tun ist. Elias erinnerte sich vage. Damals, als er sein Studium in theoretischer Physik abgeschlossen hatte, hatte sein Onkel ihm die Hand geschüttelt und etwas gesagt, das ihm wie ein Rätsel erschien. Das Wissen ist nichts ohne den Mut, es zu tragen. Die Worte hatten sich eingebrannt, wie ein Nachhall, dessen Bedeutung sich ihm nie ganz erschlossen hatte. Bis jetzt. 3 Nächte. In einem alten Haus, von dem kaum jemand wusste, dass es noch existierte. Für ein Anwesen, das laut Unterlagen weit über 1 Million Dollar wert war. Elias, rational wie er war, sah keinen Grund, abzulehnen. Er war gewöhnt an Stille, Isolation. Als Wissenschaftler sogar darauf angewiesen. Was konnte in 3 Tagen schon geschehen? Er unterschrieb. Ray verbeugte sich knapp, nahm die Mappe zurück und verließ das Haus, ohne ein weiteres Wort. Nur draußen auf dem Gehweg drehte er sich noch einmal um. Sein Blick war leer. Doch für einen Moment meinte Elias, darin so etwas wie Erleichterung zu sehen. Oder war es Bedauern? 2 Tage später saß Elias in seinem alten Volvo und fuhr die kurvenreiche Landstraße durch den dichten Oregonwald hinauf. Nebel hing wie schlaffer Atem zwischen den Bäumen und das letzte Stück des Weges war unbefestigt. Der Kies knirschte unter den Reifen, während das Haus langsam aus dem grauen Dunst emporwuchs. Ein düsterer Koloss aus Stein und altem Holz, der wie aus einer anderen Zeit wirkte. 3 Stockwerke, kein Licht, kein Rauch aus dem Schornstein. Es wirkte verlassen, aber nicht leer, als würde es ihn bereits erwarten. Die Einfahrt war überwuchert, das Tor aus Eisen halb offen. Vögel flogen keine, Insekten gab es nicht und die umliegenden Bäume standen derart still, dass Elias kurz innehielt. Keine Bewegung, kein Laut, kein Leben. Er stieg aus, Seine Schritte hallten dumpf über das verwitterte Pflaster. Der Schlüssel passte sofort ins Schloss, als hätte das Haus ihn wiedererkannt. Und als sich die Tür mit einem kehlig mahlenden Geräusch öffnete, trat Elias ein. Nicht nur in das Erbe seines Onkels, sondern in etwas viel Größeres. Etwas, das nicht vergessen, sondern verborgen worden war. Absichtlich. Und schon nach wenigen Schritten ins Innere wusste Elias, diese drei Nächte würden alles verändern, was er je über Realität, Zeit und sich selbst zu wissen glaubte. Die Dunkelheit begrüßte ihn mit offenen Armen, und tief in ihrem Herzen wartete etwas. Der erste Eindruck war nicht visuell, sondern auditiv. Oder vielmehr das Fehlen von allem, was mit Geräuschen zu tun hatte. Als Elias Trent die Eingangshalle des alten Anwesens betrat und die massive Holztür hinter sich ins Schloss fiel, schien die Welt draußen vollständig zu verstummen. Kein Rascheln der Bäume, kein Zirpen von Insekten, nicht einmal das leise Pfeifen des Windes durch alte Fensterrahmen. Es war ein Schweigen, das nicht beruhigte, sondern auf unheimliche Weise erdrückte. Ein Schweigen, das sich lebendig anfühlte, als würde es beobachten. Elias stand reglos auf dem verblassten Fliesenboden, der von einem dünnen Schleier aus Staub bedeckt war. Der Eingang mündete in eine große Halle mit gewundenem Treppenhaus und hohen Decken, an denen Spinnweben hingen wie vergessene Netze der Zeit. Die Wände waren mit verblassten Porträts gesäumt, ernst blickende Männer in dunklen Anzügen, deren Augen selbst im schwachen Licht zu folgen schienen. Er stellte seine Reisetasche ab, zog die Taschenlampe aus der Jacke und leuchtete in die Dunkelheit. Der Lichtkegel zitterte kaum merklich. Das war nicht das erste Mal, dass Elias allein in einem alten Gebäude war, aber noch nie hatte ein Ort ihn so unmittelbar in die Defensive gedrängt. Es war nicht die Angst vor dem Unbekannten, sondern das Gefühl, bereits bekannt zu sein. Als hätte das Haus ihn gekannt, lange bevor er es betrat. Langsam bewegte er sich durch die Eingangshalle. Die Luft war kühl, trocken und trug den metallischen Geruch von alten Heizungsrohren vermischt mit einem Hauch von etwas anderem. Ein säuerlicher Ton, wie alte Münzen im Regen oder rostiges Blut. Seine Schritte hallten, obwohl der Boden mit Teppichen bedeckt war. Es war, als würde das Haus jeden seiner Schritte nicht nur wahrnehmen, sondern speichern. Die Räume im Erdgeschoss waren größtenteils leer, von weißen Laken bedeckt, die über Möbeln lagen wie Leichentücher. Unter einem davon erkannte er die Form eines Klaviers, an dessen Rand eine vergilbte Partitur lag, handgeschrieben mit einer Handschrift, die seltsam bekannt wirkte. Die Noten trugen keine Namen, aber ein Satz war unter die Zeile geschrieben: Der Klang ist die Struktur des Gedankens. Im Esszimmer stand ein langer, eichener Tisch mit 12 Stühlen. Die Anzahl war auffällig, aber Elias schenkte dem Detail zunächst keine weitere Bedeutung. Über dem Tisch hing ein alter Kronleuchter, von dem ein einzelnes Glaspendel fehlte. Der Raum roch schwach nach Holzpolitur. Und doch hatte hier seit Jahrzehnten niemand mehr gegessen. Er öffnete eine Tür nach der anderen. Salon, Bibliothek, Wintergarten. Jede war eine Zeitkapsel aus einer Ära, in der man Uhren aufzog und nicht einschaltete. Und doch hatte er das Gefühl, dass die Vergangenheit hier nicht tot war, sondern schlummerte. Wachsam, lauschend. Die Küche war erstaunlich modern im Vergleich zum Rest des Hauses. Der Kühlschrank war leer, aber funktionsfähig. In einem Schrank entdeckte er konservierte Lebensmittel und trockene Notrationen, sorgfältig sortiert. Es war offensichtlich, dass Horace Linet hier länger gelebt hatte, als seine Familie vermutete. Jemand hatte vorgesorgt, nicht für Gäste, sondern für Isolation. Als Elias später die knarzende Treppe hinaufstieg, spürte er förmlich, wie die Atmosphäre dichter wurde. Im oberen Stockwerk waren die Räume verschlossener. Die Türen standen zwar offen, aber sie wirkten, als wollten sie nicht betreten werden. Eine davon führte zu einem Arbeitszimmer. Der Schreibtisch dort war leer, bis auf eine einzelne ausgedruckte Seite. Eine Kopie eines Zeitungsartikels über ein astrophysikalisches Phänomen, das laut Experten nicht existieren dürfte. Die Zeitung war auf den Tag genau 8 Jahre alt. Und Elias erinnerte sich an das Ereignis. Es war der Moment gewesen, an dem er selbst begonnen hatte, über den Zusammenhang von Bewusstsein und Raumzeit nachzudenken. Im Schlafzimmer seines Onkels blieb Elias stehen. Es war der einzige Raum, der bewohnt wirkte. Das Bett war gemacht, das Fenster war geputzt, die Luft war klarer, beinahe als hätte jemand noch vor wenigen Tagen hier geschlafen. Eine kleine Bibliothek füllte eine Wand. Bücher über Neurologie, Quantenphysik, aber auch Philosophie und Mythologie. Namen wie Bohm, Jung, Laozi und Gödel standen nebeneinander wie alte Bekannte. Er nahm ein Buch heraus. Darunter lag ein alter Briefbeschwerer in Form eines Labyrinths und unter diesem, sorgsam gefaltet, ein einzelnes Blatt Papier. Die Handschrift darauf war die von Horace. Die Grenze verläuft nicht in der Welt, sie verläuft im Kopf. Elias legte das Blatt zurück, schloss das Buch und blickte durch das Fenster hinaus. Die Sonne war verschwunden. Der Himmel lag wie ein dunkles Tuch über dem Wald, der das Anwesen umgab. Und im Schatten der Bäume schien sich etwas zu bewegen, oder war es sein eigener Spiegel im Fensterglas? Er beschloss, für die Nacht im Arbeitszimmer zu schlafen. Die Couch war hart, aber ausreichend. Bevor er die Augen schloss, überprüfte er ein letztes Mal sein Telefon. Kein Empfang, keine WLAN-Verbindung, keine Geräusche von draußen. Die Welt war verschwunden. Oder er war es, der verschwunden war. Und als er das Licht ausschaltete, war es nicht nur Dunkelheit, die ihn umfing, es war das Gefühl, dass das Haus ebenfalls die Augen schloss und zu träumen begann. Der Morgen des zweiten Tages war grau und stumm. Elias Trent erwachte nicht durch einen Wecker oder durch das Zwitschern von Vögeln, sondern durch ein beklemmendes Gefühl in der Brust, als hätte ihm jemand im Schlaf etwas auf die Rippen gelegt. Der Nebel vor den Fenstern hing noch immer unbeweglich in den Bäumen, als wäre die Nacht nicht vergangen, sondern eingefroren. Er kochte sich einen bitteren Instant-Kaffee auf dem alten Gasherd der Küche. Das Zischen der Flamme wirkte in der Stille fast obszön laut. Während der Wasserkessel langsam zu summen begann, ging Elias seine Erinnerungen an die erste Nacht durch. Kein Geräusch, keine Erscheinung, und doch hatte ihn das Schweigen wach gehalten. Irgendwo im Haus hatte es ein einzelnes Klopfen gegeben, nicht regelmäßig, nicht deutlich, nur ein dumpfer Laut, einmal, vielleicht auch zweimal. Nach dem Frühstück begann er systematisch, die obere Etage zu durchsuchen. Er wusste nicht genau, wonach er suchte, vielleicht einfach nach etwas, das ihm das Gefühl gab, dass er noch in der Realität verankert war. Der Flur roch nach altem Papier und Linoleum. Der Teppich war stellenweise ausgebleicht, als hätte dort früher einmal etwas gestanden, das heute nicht mehr existierte. In einem der hinteren Räume, vermutlich früher ein Gästezimmer, fiel sein Blick auf ein altes Bücherregal. Es war nicht besonders groß, aber fast bis zur Decke gefüllt. Die meisten Werke waren Fachliteratur, Titel über Relativitätstheorie, Bewusstseinsforschung und Quantenverschränkung. Elias streifte mit den Fingern über die Buchrücken, als blättere er durch die Vergangenheit seines Onkels. Ein Band fiel ihm sofort ins Auge. Eine Erstausgabe von Einsteins gesammelten Schriften, ordentlich eingebunden in dunkelblauem Leinen. Als er das Buch herausziehen wollte, bemerkte er einen Widerstand. Hinter dem Buch befand sich ein Hohlraum. Elias griff hinein und zog ein kleines, ledergebundenes Notizbuch hervor. Es war staubfrei. Jemand hatte es kürzlich berührt. Er schlug die erste Seite auf. Die Handschrift war zweifelsfrei die seines Onkels, eine elegante, fast kalligraphische Schrift mit präzisen Formeln und klaren Skizzen. Doch was dort geschrieben stand, ließ Elias den Atem anhalten. Es waren Gleichungen, die über sein Studium hinausgingen. Berechnungen zu Bewusstseinsübertragungen in nichtlokale Quantenzustände. Zeitachsen wurden verschoben, Koordinaten durch subjektive Wahrnehmung beeinflusst. Namenloses tauchte in den Formeln auf. Symbole, die keinem bekannten physikalischen System zugeordnet waren. Und doch, alles war stimmig. Die Mathematik war nicht nur korrekt, sie war schön. Am Rand stand ein Vermerk in Rot. Bewusstsein als steuernder Vektor innerhalb temporaler Fluktuationseinheiten. Darunter, die Maschine reagiert nicht auf Materie, sondern auf Absicht. Elias blätterte weiter. Auf den nächsten Seiten verdichteten sich die Notizen zu etwas, das wie eine Betriebsanleitung wirkte. Immer wieder tauchte der Begriff Protokoll letzter Zeuge auf. Und dann abrupt begannen die Seiten sich zu verändern. Die Handschrift wurde unordentlicher, Worte wurden gestrichen und wieder ergänzt. Zeichnungen am Rand zeigten eine große Kapsel, eiförmig, von Kabeln umgeben und mit einem pulsierenden Kern versehen. Doch es waren die letzten Einträge, die Elias am tiefsten trafen. Dort sprach Horus nicht mehr als Wissenschaftler, sondern als Suchender, als jemand, der etwas gesehen hatte, das sein Denken überstieg. Die Stimme ruft. Sie singt von Einheit, von etwas jenseits des Selbst. Ich bin zu alt. Mein Verstand kann nicht mehr loslassen. Aber Elias hat das Potenzial. Er wird wissen, wann es Zeit ist. Elias schloss das Buch. Seine Hände zitterten leicht. Nicht vor Angst, sondern vor einer Ahnung. Es war kein Zufall, dass das Notizbuch hinter genau jenem Buch versteckt war. Und es war kein Zufall, dass er genau dieses Buch als erstes angefasst hatte. Er durchsuchte das Arbeitszimmer seines Onkels systematischer. Im Schreibtisch, dessen Oberfläche längst abgewetzt war, fand er einen kleinen Metallschlüssel. Alt, filigran und an der Spitze mit einem merkwürdigen Symbol eingraviert, das an ein verschlungenes Unendlichkeitszeichen erinnerte. Ein Zettel lag daneben. Nur ein Wort war darauf geschrieben. Unten. Unten. Elias wusste sofort, was gemeint war. Der Keller. Doch auf dem Weg nach unten passierte etwas Seltsames. Als er am Treppenabsatz stand, spürte er plötzlich einen Druck auf den Ohren. Wie in einem Flugzeug, kurz vor der Landung. Der Luftdruck im Haus hatte sich verändert. Es gab kein Geräusch, keinen Windstoß, keine Erschütterung. Und doch fühlte sich die Atmosphäre plötzlich dichter an, schwerer. Als würde er eine unsichtbare Schwelle überschreiten. Die Kellertür war verschlossen, aber der Schlüssel passte exakt ins Schloss. Mit einem gedämpften Klick öffnete sich die Tür. Dahinter lag eine enge Treppe aus Stein, die hinab in völlige Dunkelheit führte. Elias zögerte einen Moment, dann schaltete er die Taschenlampe ein. Der Lichtkegel schnitt wie ein Schwert in das Schwarz, aber jenseits der ersten paar Stufen blieb alles undurchsichtig. Der Geruch war anders als oben. Nicht nur feucht, sondern auch elektrisch. Wie der Geruch nach einem Gewitter, wie Energie. Er setzte einen Fuß auf die erste Stufe, dann die zweite. Mit jedem Schritt nach unten spürte er, wie sich etwas in seinem Inneren veränderte. Als würde das Haus ihn nicht einfach empfangen, sondern vorbereiten. Auf etwas, das schon sehr lange auf ihn wartete. Und im Dunkel des Kellers, unter dem vergessenen Fundament von Zeit und Raum, wusste Elias mit erschreckender Klarheit, dies war kein gewöhnliches Haus. Dies war ein Portal. Und sein Onkel hatte ihn hergeführt, nicht um ihm ein Erbe zu hinterlassen, sondern eine Aufgabe. Die Nacht kam früh. Noch bevor der Himmel sich vollständig verdunkelte, hatte sich der Nebel erneut wie ein schmutziger Vorhang über das Land gelegt. Elias saß am alten Schreibtisch im Arbeitszimmer, die Taschenlampe auf einen der vielen Zettel gerichtet, die er aus dem Notizbuch seines Onkels herausgenommen hatte. Die Berechnungen tanzten in seinem Kopf wie flüchtige Lichter, logisch aber gleichzeitig auf eine Weise fremd, die sein Unterbewusstsein zu kitzeln begann. Er war müde. Und dennoch wagte er es nicht, die Augen zu schließen. Etwas an diesem Tag hatte sich verschoben, nicht nur außerhalb, sondern in ihm. Seit dem Besuch im Keller hatte sich die Wahrnehmung der Realität verändert, subtil, aber spürbar. Es war, als wäre die Luft dichter geworden, als hätten die Schatten an den Wänden mehr Tiefe gewonnen. Sogar seine Gedanken wirkten durchlässiger. Dennoch legte er sich irgendwann hin, eingehüllt in eine Wolldecke, die modrig roch, aber warm war. Der Regen hatte inzwischen eingesetzt. Tropfen klatschten hart gegen die Fensterläden. Der Wind fuhr durch die Äste draußen, doch seltsam gleichmäßig, wie ein Atemzug. Und dann begann der Traum. Elias fand sich in einer Stadt wieder, die weder alt noch neu war. Die Gebäude bestanden aus einem Material, das pulsierte. Nicht mit Licht, sondern mit Bewusstsein. Keine Menschen waren zu sehen, und doch spürte er Präsenz. Nicht einzeln, nicht körperlich, sondern wie ein großes Feld, das alles umgab. Es war, als würde er in einem Ozean aus Gedanken stehen. Wellen von Erinnerungen, Emotionen und Bildern durchfluteten ihn, ohne Worte, ohne Sprache, aber vollkommen klar. Er sah seine Mutter, die vor vielen Jahren gestorben war, doch sie war nicht wie in seinen Erinnerungen. Ihr Gesicht war friedlich, erfüllt von etwas, das tiefer ging als Glück. Sie sprach nicht, und doch hörte er ihre Gedanken. »Du warst nie allein, Elias. Du hattest nur vergessen.« Dann war er woanders, in einem Raum ohne Wände, ohne Decke. Nur Licht, das wie warmer Nebel um ihn strömte. Darin andere, viele. Einige kannte er, andere waren ihm völlig fremd, aber dennoch vertraut. Ihre Gesichter lösten sich immer wieder auf und formten sich neu, wie Erinnerungen, die sich vermischen. Er hörte eine Stimme. Sie war nicht laut, nicht einmal deutlich, aber sie hatte eine Farbe, eine Form, einen Klang, der sich mehr fühlte als hörte. Sie sang. »Alles ist eins. Alles war immer eins. Du bist das Echo deines Ursprungs.« Elias versuchte zu sprechen, doch seine Stimme war bedeutungslos in dieser Umgebung. Sprache war dort, wo er sich befand, kein brauchbares Werkzeug mehr. Nur Absicht zählte, Gefühl, Verständnis. Und plötzlich spürte er, wie etwas auf ihn zukam. Nicht feindlich, aber gewaltig. Eine Präsenz, so alt wie das Universum selbst, aber neugierig wie ein Kind. Es streifte ihn, berührte seine Gedanken wie eine Hand, die prüft, ob ein Schloss sich öffnen lässt. Und Elias wusste, dieses Wesen, diese Entität hatte seinen Onkel berührt. Und nun war es bei ihm. Mit einem Ruck erwachte er. Es war noch Nacht. Die Dunkelheit im Raum war nicht vollständig. Das Mondlicht zeichnete einen matten Streifen auf den Dielenboden. Elias saß schweißgebadet auf. Sein Herz pochte schnell, aber nicht aus Angst, sondern aus Erregung. Der Traum hatte sich echter angefühlt als der gestrige Tag. Er zündete eine Kerze an. Der flackernde Schein ließ die Schatten tanzen, aber nichts bewegte sich wirklich. Das Haus lag schweigend da, und doch spürte er etwas. Ein Echo des Erlebten, ein Nachklang des Liedes. Und dann sah er es. Auf dem kleinen Nachttisch, der gestern noch leer gewesen war, lag nun ein einzelner Zettel. Seine Ränder waren ausgefranst, als sei er uralt. Die Tinte war blass, aber lesbar. Der Ruf beginnt mit den Träumen. Wenn du ihn hörst, bist du bereit. Die Handschrift war eindeutig die seines Onkels. Elias griff zum Zettel und hielt ihn ans Licht. Das Papier war kalt. Viel kälter, als es hätte sein dürfen. Und seine Finger zitterten nicht vor Kälte, sondern vor Erkenntnis. Der Zettel war nicht gestern dort gewesen, auch nicht vorgestern. Etwas oder jemand hatte ihn heute Nacht dorthin gelegt. Er saß lange wach und beobachtete, wie sich das Haus um ihn herum veränderte. Nichts bewegte sich, nichts sprach, und doch fühlte er sich nicht mehr allein. Etwas hatte sich geöffnet, in ihm, im Haus und vielleicht auch darüber hinaus. Der Regen hatte aufgehört, die Nacht war stiller als zuvor, und Elias wusste, der nächste Traum würde kein bloßer Traum mehr sein. Am Morgen des dritten Tages herrschte ein merkwürdiger Druck in der Luft, als hätte sich der Sauerstoffgehalt verändert. Elias Trent spürte es sofort, als er die Augen öffnete. Es war nicht nur Müdigkeit, die ihm in den Gliedern lag, es war ein Gefühl, als wäre sein Körper schwerer geworden, dichter. Die Träume hatten ihn nicht losgelassen, sondern begleiteten ihn nun wie eine zweite Haut. Er trank kalten Kaffee, der vom Vorabend übrig geblieben war, und starrte aus dem Fenster. Der Wald war wieder bewegungslos. Kein Rascheln, kein Vogelschrei, nicht einmal das entfernte Knacken alter Äste. Die Welt draußen wirkte wie ein Foto, eingefroren und leblos. Doch im Inneren des Hauses, in ihm selbst, war Bewegung, eine Richtung, ein Ziel. Elias wusste, dass es heute in den Keller gehen musste. Nicht nur in den Raum mit den Regalen und der alten Heizungsanlage, sondern tiefer. Weiter. Der Schlüssel aus dem Arbeitszimmer hatte ihn nicht nur physisch in Bewegung gesetzt, er hatte etwas in seinem Bewusstsein geöffnet. Und das Notizbuch seines Onkels war der Kompass. Er nahm die Taschenlampe, das Notizbuch und den Schlüssel mit hinunter in den Keller. Der Lichtstrahl warf flache Schatten auf die Steinwände. Die Luft roch noch immer nach Metall und etwas, das an ozonhaltige Ladung erinnerte. An der Stirnwand des Kellerraums befand sich eine Wand aus unregelmäßig gesetzten Steinblöcken. Elias hatte sie am Vortag nur flüchtig beachtet. Nun trat er näher. Die Steine waren alt, mit Moos durchzogen, aber einer von ihnen wirkte nicht wie die anderen. Er war glatter, dunkler, fast als wäre er aus einem anderen Material gefertigt. Elias fuhr mit den Fingern darüber. Es war kein Mörtel zu sehen, keine sichtbare Fuge. Doch als er die Hand fester auf den Stein legte, spürte er einen kaum wahrnehmbaren Widerstand, als würde etwas unter seiner Berührung vibrieren. Er drückte. Nichts geschah. Dann legte er den Schlüssel auf den Stein. In dem Moment, als Metall auf Stein traf, hörte er es. Kein Klicken, kein Knarren. Es war ein Ton, der nicht von außen kam, sondern in seinem Schädel vibrierte. Ein tiefer Klang, wie das Schlagen einer gigantischen Glocke unter Wasser. Langsam, fast widerwillig, schob sich der Stein zur Seite. Dahinter Dunkelheit. Nicht gewöhnliche Dunkelheit, sondern eine Schwärze, die Licht zu verschlucken schien. Elias hielt die Taschenlampe hinein. Der Strahl wurde förmlich von der Dunkelheit getrunken, als würde sie hungrig danach greifen. Er atmete tief ein, trat hindurch und befand sich in einem schmalen Gang, kaum 2 Meter breit. Die Wände wirkten aus dem Fels selbst geschlagen, roh, aber nicht zufällig. Der Boden war glatt. Die Luft still, wie in einem Raum, der seit Jahrhunderten niemandem mehr begegnet war. Der Gang führte in eine Kammer, die ihn augenblicklich den Atem anhalten ließ. Etwa 10 Meter im Durchmesser, rund, ohne sichtbare Quelle von Licht. Und doch war alles erleuchtet. Die Wände schimmerten in einem phosphoreszierenden Grün, wie glühende Tiefseewesen. Die Luft vibrierte leise, kaum wahrnehmbar, aber stetig. Es war, als hätte der Raum einen Herzschlag. Und in der Mitte die Maschine. Sie war etwa 3 Meter hoch, eiförmig, aufrecht stehend. Ihre Oberfläche bestand aus einem Material, das sich Elias Verstand widersetzte. Es war nicht ganz metallisch, nicht ganz organisch. Es wirkte, als verändere es sich ständig, ohne dass es sich tatsächlich bewegte. Der Blick darauf erzeugte ein Gefühl von Schwindel. Die Linien darauf flossen in Spiralen, die ins Unendliche zu führen schienen. Neben der Maschine stand ein Pult, darauf das letzte Tagebuch seines Onkels. Der Einband war abgewetzt, die Ecken eingerissen. Doch als Elias es aufschlug, war die Handschrift glasklar. Die Maschine ist fertig. Ich habe sie selbst getestet. Kurze Sprünge, Fragmente. Der Übergang ist nicht körperlich, er ist geistig. Es ist das Bewusstsein, das reißt. Es ist der Verstand, der springt. Nicht die Materie. Elias blätterte weiter. Die letzten Seiten waren wirr, überladen mit Symbolen, Gedankenfetzen, Wiederholungen. Immer wieder tauchte ein Satz auf. Die Stimme singt von Einheit. Die Trennung ist eine Illusion. Dann eine Seite, die ganz anders war. Nur ein Satz, in zittriger Handschrift geschrieben. Ich bin zu alt. Der Übergang zerreißt mich. Aber Elias ist bereit. Er schloss das Buch. Die Maschine summte leise, als würde sie aufmerken. Elias trat näher. Ihre Oberfläche reagierte. Sie wurde wärmer, vibrierte leicht, und in seinem Kopf, ganz leise, hörte er sie. Die Stimme. Kein Wort, kein Laut, nur eine Melodie. Nicht fremd, nicht beängstigend, sondern vertraut. Tief vertraut, wie ein Wiegenlied, das er vergessen hatte. Er streckte eine Hand aus, berührte das Material, und in diesem Moment war alles anders. Ein Ruck durchzog seinen Körper oder seinen Geist oder beides. Bilder flackerten auf, Städte aus Licht, Gesichter, die er nie gesehen hatte, ein Gefühl von Weite, von Verständnis und dann Stille. Als er die Hand zurückzog, war er nicht mehr derselbe. Etwas hatte sich geöffnet. Und es war zu spät, es wieder zu schließen. Elias Trent saß noch immer in der Kammer, als der Morgen längst begonnen hatte. Die phosphoreszierenden Wände pulsierten sachte, als atmete der Raum selbst. Neben ihm lag das letzte Tagebuch seines Onkels wie ein geöffnetes Orakel, aus dessen Seiten eine Erkenntnis tropfte, die nicht mehr umkehrbar war. Die Maschine stand schweigend im Zentrum der Kammer. Und doch war sie nicht inaktiv. Im Gegenteil. Seit Elias sie berührt hatte, schien sie zu lauschen. Nicht auf Worte, nicht auf Bewegungen, sondern auf Gedanken. Er wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Nicht wirklich. Nicht in dem Sinne, wie man einen Raum verlässt oder eine Reise abbricht. Etwas hatte begonnen. Und es verlangte nach Vollendung. Elias holte tief Luft und stellte sich vor das Gerät. Seine Gedanken kreisten, versuchten, das Gesehene zu ordnen. Doch es war, als wolle das menschliche Gehirn eine Sprache entziffern, für die es keinen grammatikalischen Schlüssel gab. Die Melodie, die er in seinem Kopf gehört hatte, klang noch immer in seinen Knochen nach. Es war keine Musik im eigentlichen Sinne. Eher ein inneres Erkennen, ein Erinnern. Er trat an die Öffnung der Maschine heran. Der Eingang war kaum sichtbar, aber als er näher kam, glitt ein Segment beiseite. Lautlos, mühelos. Dahinter ein schmaler Raum, groß genug für einen Menschen. Der Boden schimmerte schwach, wie der Grund eines Teiches, in den niemals jemand getreten war. Elias zögerte nicht länger. Er stieg ein. Die Kammer schloss sich hinter ihm. Keine Geräusche, kein Rumpeln. Nur plötzliche, vollkommene Stille. Dunkelheit fiel über ihn wie ein Tuch. Dann begann das Summen. Tief, vibrierend, in einer Frequenz, die er nicht hörte, sondern fühlte. Entlang seiner Wirbelsäule, seiner Gedanken, seiner Identität. Er hatte nicht erwartet, dass ein Schalter nötig war. Die Maschine reagierte nicht auf Mechanik, sie reagierte auf Entschluss. Er sprach kein Wort, aber er dachte, zeig es mir. Die Antwort war unmittelbar. Die Welt um ihn herum zersplitterte. Nicht in Trümmer, sondern in Licht. Farben, die er nicht benennen konnte. Klänge, die nie geschrieben worden waren. Und dann fiel er, oder stieg er, durch ein Gewebe aus Erinnerungen, Projektionen und Möglichkeiten. Zeit löste sich auf. Raum wurde zu einer Erinnerung. Und dann war er da. Elias stand auf einem Platz. Nicht irgendeinem Platz. Er erkannte ihn sofort. Pioneer Courthouse Square in Portland. Doch er war verwandelt. Alles war aus demselben Lichtstoff gewoben, aus dem seine Träume bestanden hatten. Die Gebäude lebten, atmeten, bewegten sich sachte wie Blätter im Wind, obwohl kein Wind wehte. Ihre Oberflächen waren durchsichtig und dennoch stabil, voller Geschichten, voller Bewusstsein. Und die Menschen, Tausende. Sie standen still, bewegten sich wie in einem Tanz ohne Musik, nicht mechanisch, nicht fremdgesteuert, sondern mit einer Harmonie, die jeder Erklärung spottete. Elias spürte es sofort. Sie waren verbunden. Nicht körperlich, nicht sichtbar. Aber ihr Denken, ihr Fühlen, ihre Erinnerungen, all das war in einer Weise synchronisiert, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Er trat zwischen sie. Und niemand beachtete ihn im herkömmlichen Sinne. Sie sahen ihn. Aber nicht nur mit den Augen. Sie sahen ihn innerlich. Fühlten ihn. Und er fühlte sie. Ein Kind lief an ihm vorbei. Es blickte ihn an, lächelte. Und in diesem Lächeln lag kein Hauch von Trennung. Elias spürte für einen Augenblick die Gedanken des Kindes. Seine Freude, seine Neugier und auch seine Unschuld, doch nicht als Beobachter. Er war Teil davon. Dann trat eine Gestalt auf ihn zu. Eine Frau. Ihre Züge waren vertraut, aber verändert, reifer, erleuchteter. Es war Naomi Graves. Doch nicht Naomi, wie er sie in Erinnerung hatte. Diese Naomi war größer in ihrer Präsenz, stiller in ihrem Ausdruck und doch strahlte sie eine Wärme aus, die ihn augenblicklich durchdrang. »Du bist angekommen«, sagte sie. Ihre Stimme war ein Akkord aus vielen Stimmen. Nicht laut, nicht fremd. Sie sprach zu ihm, aber auch durch ihn hindurch. »Dies ist das Ende der Trennung«, sagte sie. »Dies ist, was wir werden, wenn wir aufhören, Angst zu haben«, Elias konnte nicht sprechen, aber er konnte denken und Naomi verstand. »Was ist das hier?«, fragte er in Gedanken. »Die letzte Entscheidung«, antwortete sie. »Die letzte Wahl der Menschheit, Trennung oder Einheit, Angst oder Verständnis, Tod oder das.« Sie breitete die Arme aus. Um sie herum glühten die Menschen, alle verschieden, alle doch verbunden. Ein Netz aus Leben, das nicht zerstört, sondern verstärkt wurde durch ihre Individualität. Elias sah Paare, die einander in Stille betrachteten, nicht mit Worten, sondern mit vollständigem Verständnis. Er sah Alte und Kinder, Künstler und Wissenschaftler. Jeder hatte noch seine Persönlichkeit, aber keiner war mehr allein. Und in der Mitte des Platzes, über allem schwebend, war das Wesen. Nicht greifbar, nicht benennbar. Es war wie eine Welle, wie eine Präsenz, die sich aus allem zusammensetzte, was Mensch je gewesen war und aus allem, was Mensch je sein konnte. Es sprach nicht in Worten, aber Elias verstand. Du bist der Zeuge, der Beobachter. Du wirst zurückkehren und erinnern. Was du gesehen hast, ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Elias fühlte, wie sein Herz sich weitet. Wie sein Ich sich dehnte, ohne zu verschwinden. Es war nicht das Auslöschen der Identität, es war ihre Erweiterung, ihre Vollendung. Und dann, plötzlich, zog ihn etwas zurück. Nicht schmerzhaft, nicht brutal, aber bestimmt. Das Licht wurde dunkler, die Stimmen leiser, die Präsenz schwächer. Und Elias erwachte. Er lag wieder in der Kammer unter dem Haus, die Maschine vor ihm, die phosphoreszierenden Wände pulsierend, die Realität um ihn herum, fester, aber nicht mehr ganz dieselbe. Er wusste, was er gesehen hatte, was kommen würde. Und er wusste nun, warum Horace Lynette ihn hergeführt hatte. nicht um das Erbe zu erhalten, sondern um Zeuge zu werden und um zu entscheiden. Die Rückkehr in die gewohnte Realität war ein leiser Schock. Kein ruckartiges Erwachen, kein blendendes Licht oder dröhnender Lärm, nur ein langsames, tastendes Wiederherstellen dessen, was früher einmal als wirklich gegolten hatte. Elias Trent saß wieder in der Kammer unter dem alten Haus seines Onkels. Die Maschine stand ruhig vor ihm, ihr Summen verklang wie das letzte Echo eines längst verklungenen Liedes. Doch etwas war anders. Er konnte es nicht sofort benennen. Aber die Welt hatte sich verschoben. Oder vielleicht war es sein Blick auf sie, der nun durch andere Filter lief. Jeder Gegenstand im Raum, die Wände, das Tagebuch, der rostige Eisenhaken in der Decke, schien eine verborgene Bedeutung zu tragen, als wäre er Teil einer Sprache, die Elias nun zu entziffern begann. Er verließ die Kammer mit vorsichtigen Schritten, ließ die schwere Tür hinter sich ins Schloss sinken und trat in den oberen Teil des Hauses zurück. Die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel, aber das Licht, das durch die Fenster fiel, war matter als zuvor, als hätte es einen Teil seiner Reinheit auf dem Weg durch die Mauern verloren. In der Küche roch es nach Metall. Nicht scharf, nicht unangenehm, aber deutlich. Elias öffnete das Fenster, doch keine frische Luft kam herein. Nur Stille. Wieder diese schwer greifbare, beinahe aggressive Stille, die ihn bereits bei seiner Ankunft empfangen hatte. Doch diesmal hatte sie eine andere Qualität. Sie war nicht mehr leer. Sie wartete. Am Nachmittag verließ er das Haus zum ersten Mal seit seiner Ankunft. Der Wald wirkte unverändert und doch fremd. Die Äste der Bäume bewegten sich nun im Wind, aber ihre Bewegungen wirkten synchronisiert, beinahe choreografiert. Die Geräusche, das Knacken des Unterholzes, das entfernte Rufen eines Rabens klangen gedämpft, als würde jemand sie durch einen Filter schicken. In der nahegelegenen Ortschaft, etwa 15 Minuten mit dem Wagen entfernt, besuchte Elias einen kleinen Laden, um Vorräte aufzufüllen. Die Kassiererin, eine Frau mittleren Alters mit glasigen Augen, musterte ihn seltsam lange, bevor sie das Wechselgeld zurückgab. »Sie waren in dem Haus auf dem Hügel, nicht wahr?«, fragte sie leise. Elias zögerte. »Ja, es verändert die Leute«, sagte sie nur, dann senkte sie den Blick. Keine weiteren Fragen. Am selben Abend kehrte er zurück und stellte fest, dass er nicht mehr derselbe war. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Seine Augen hatten einen leichten Schimmer angenommen. Nicht leuchtend, nicht übernatürlich, aber fremd genug, dass er im Spiegel unwillkürlich zurückzuckte. Dann begannen die Träume erneut. Diesmal jedoch nicht wie zuvor. Sie waren nicht mehr bloß Visionen, nicht mehr bloß metaphorische Räume oder seltsame Szenen. Es waren Erinnerungen. Szenen aus einer Realität, die er nicht kannte, aber doch als seine eigene erkannte. Er sah Städte, durchzogen von lebendigem Licht. Menschen, die miteinander sprachen, ohne ein Wort zu sagen, und er sah sich selbst, nicht als Einzelperson, sondern als Knotenpunkt in einem unendlichen Netz aus Bewusstsein. In diesen Träumen wurde ihm eines klar. Die Maschine hatte mehr getan, als ihn an einen fremden Ort zu schicken. Sie hatte einen Teil dieses Ortes mit ihm zurückgebracht, und dieser Teil begann, sich auszubreiten. Zunächst nur in ihm, doch bald auch außerhalb. In den folgenden Tagen erschienen in den Lokalnachrichten Berichte über Menschen in Portland, die plötzliches Sinnverhalten zeigten. Sie gaben ihre Jobs auf, entfernten ihre Social-Media-Konten, verschenkten ihr Eigentum. Manche verschwanden einfach. Ohne Abschied, ohne Spur. Andere tauchten in Gruppen auf, standen schweigend in Parks oder auf öffentlichen Plätzen und summten gemeinsam Töne, die die Umstehenden als seltsam tröstlich beschrieben. Elias wusste, was das war. Es war das Echo. Der Gesang, den er gehört hatte, hatte einen Riss geöffnet, in seinem Geist und schlimmer noch, in der Wirklichkeit. Die Maschine war kein geschlossenes System. Sie war ein Leuchtfeuer. Und sie hatte etwas herbeigerufen. Am siebten Abend nach seinem Blick in die Zukunft hörte Elias in der Dämmerung ein Flüstern im Haus. Kein Wind, keine Rohre. Es war Sprache, keine, die er verstand, aber er fühlte ihre Bedeutung. Sie kam aus den Wänden, aus dem Boden, aus den Gegenständen selbst. Und dann stand er plötzlich im Flur und wusste nicht mehr, wie er dorthin gekommen war. Etwas in ihm bewegte sich unabhängig von seinem Willen. Nicht fremdgesteuert, eher geführt. Eine Kraft, die ihn nicht zwang, aber sanft lenkte. Und sie führte ihn zurück in den Keller. Wieder stand er vor der Maschine und wieder summte sie. Doch diesmal war es anders. Sie wartete nicht auf ihn. Sie wartete auf die nächste Stimme. Elias trat zurück. Sein Herz schlug schneller. Zum ersten Mal spürte er so etwas wie Angst. Nicht die Furcht vor dem Tod, sondern vor der Auflösung, vor dem Verlust des Ichs. Vor dem Moment, in dem sein Bewusstsein nicht mehr nur ihm gehörte. Er ging hinauf, schloss die Kellertür, verriegelte sie. Aber das Summen hörte nicht auf. Es hatte begonnen. Und es würde nicht mehr enden. Die Stadt Portland lag an diesem Abend in einem eigentümlichen Dämmerzustand. Nebelschwaden zogen in langen Schleiern durch die Straßen, als sei der Boden selbst dabei, seine Erinnerungen auszuatmen. Elias Trent war nach 7 Tagen im Haus seines Onkels zurückgekehrt, in eine Welt, die äußerlich vertraut schien, aber innerlich bröckelte. Die Realität zeigte erste feine Risse. Er hatte das Anwesen verlassen. Nicht aus Neugier, sondern aus einem tiefen Bedürfnis heraus, sich zu vergewissern, dass der Rest der Welt noch so funktionierte, wie er sie kannte. Doch je näher er dem Stadtkern kam, desto mehr bekam er das Gefühl, dass sich etwas wie ein unsichtbares Feld über alles gelegt hatte, eine Art kollektives Vibrieren unter der Oberfläche. Menschen standen länger als gewöhnlich an Straßenecken, als würden sie auf etwas warten. Gespräche verstummten, sobald Elias vorbeiging, und Blicke verweilten einen Hauch zu lange. In einem kleinen Café nahe dem Pearl District, in dem er früher oft gearbeitet hatte, nahm er an seinem Stammplatz am Fenster Platz. Die Kellnerin sprach kein Wort. Sie stellte ihm einen Kaffee hin, schwarz wie Öl, und verschwand. Draußen regnete es leicht. Die Tropfen schlugen rhythmisch gegen die Scheibe, als wollten sie eine Botschaft übermitteln. Und dann sah er sie. Naomi Graves. Sie trat langsam über den Gehweg, trug einen schlichten Mantel und hatte das Haar zum Zopf gebunden. Ihre Bewegungen wirkten ruhig, beinahe schwebend. Und ihre Augen, als sie ihn entdeckte, hatten jenen Schimmer, den Elias bereits im Spiegel gesehen hatte. Nicht übernatürlich, nicht erschreckend, aber tief. Als sei darin ein Ozean verborgen, dessen Grund längst vergessen war. Sie trat ein. Die Glocke über der Tür läutete nicht. »Elias«, sagte sie, und obwohl ihre Stimme leise war, hallte sie in seinem Kopf nach, als wäre sie dort schon vorher gewesen. Er sagte nichts. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Die Naomi, die ihm gegenüberstand, war nicht mehr ganz die Frau, mit der er einst die stillen Nachmittage geteilt hatte. Und doch war sie es. Vollkommen. Klarer als je zuvor. »Du warst dort«, sagte sie, während sie sich setzte. »Du hast es gesehen.« Elias nickte. Sie fuhr fort, als hätten sie das Gespräch nie unterbrochen. »Ich habe die Träume bekommen. Vor 3 Wochen. Zuerst war es nur Licht. Dann Stimmen. Schließlich Erinnerungen, die nicht meine waren.« Sie nahm einen Schluck Kaffee. Kein Zucker. Keine Milch. Ihre Bewegungen waren ruhig, aber mit einer neuen Zielgerichtetheit. Ich dachte, ich verliere den Verstand. Aber dann kam die Stimme. Und mit ihr. Alles. Elias wollte fragen, ob sie die Maschine gesehen hatte, ob sie ebenfalls. Doch Naomi lächelte, als hätte sie seine Gedanken schon erfasst. Nicht so wie du. Aber ich habe gespürt, dass du dort warst. Die Maschine war nicht nur für dich ein Übergang, sie war ein Leuchtfeuer. Sie hat andere erreicht. Mich und viele mehr. Sie sah ihn direkt an, und in ihren Augen war kein Wahnsinn, keine Entrückung, nur tiefes Verständnis. Die Stadt beginnt zu träumen, Elias. Und nicht jeder wird aufwachen. Er runzelte die Stirn. Was meinst du? Siehst du es denn nicht? Ihre Stimme war ruhig, aber fest. Schau dir die Menschen an. Sie verhalten sich anders. Manche sind friedlich. Zu friedlich. Sie lassen alles los, als hätte es nie Bedeutung gehabt. Besitz, Namen, Erinnerungen. Andere wehren sich gegen etwas, das sie nicht begreifen. Elias erinnerte sich an die Zeitungsartikel, die stummen Gruppen auf den Plätzen, die Melodien, die Menschen summten, ohne je ein Lied gehört zu haben, die Frau im Laden, die seine Anwesenheit erkannt hatte. Die Maschine hatte nicht nur ihn verändert. Sie hatte etwas gesendet. Du hast es gesehen, sagte Naomi. Die Zukunft, die Einheit. Er nickte. Und da war es wieder. Dieses Ziehen in seiner Brust, diese Mischung aus Sehnsucht und Furcht, die Vorstellung, Teil von allem zu sein und dabei nicht zu verschwinden, sondern vollständiger zu werden als je zuvor. Es war keine Auslöschung, es war das Gegenteil. Und doch kämpfte ein Teil in ihm dagegen an. Ich habe Angst, gab Elias zu. Die Worte kamen leise. Angst, mich selbst zu verlieren. Naomi legte ihre Hand auf seine. Sie war warm, lebendig. Und doch schien durch sie hindurch ein zweiter Puls zu schlagen. Nicht körperlich, sondern geistig. Du verlierst nichts, sagte sie. Du wirst. Das Selbst, das du kennst, ist nur ein Schatten dessen, was möglich ist. Wenn wir uns öffnen, wenn wir teilen, was wir wirklich sind, dann beginnt es erst. Sie zog die Hand zurück. Ihre Augen glänzten nun leicht. Ich bin schon halb dort, flüsterte sie, und es ist wunderschön. Kein Schmerz, keine Einsamkeit, nur Verbindung. Die Glocke über der Tür erklang plötzlich. Zwei Männer betraten das Café. Sie sahen Elias nicht an, aber er spürte, dass sie ihn bemerkt hatten. Ihre Augen trugen denselben Schimmer. Ihre Bewegungen waren leise, wie abgestimmt auf eine unsichtbare Melodie. Naomi stand auf. Es wird weitergehen, Elias. Und bald wirst du wählen müssen. Nicht, ob du dabei bist. Das bist du schon. Sondern ob du kämpfen willst oder dich erinnern. Sie beugte sich zu ihm, flüsterte in sein Ohr, der Ruf ist nicht laut, aber er ist überall. Dann war sie fort. Elias saß lange allein, den Blick in die Nacht gerichtet. Und obwohl Portland draußen aussah wie immer, wusste er, dass sich alles verändert hatte. Etwas hatte begonnen und es wuchs, still. Geduldig, unerbittlich. Elias Trent verließ das Café erst lange nach Mitternacht. Die Straßen waren fast leer, aber nicht still. Es war ein anderes Geräusch, das nun durch die Gassen wanderte. Kein Wind, keine Fahrzeuge. Es war ein Summen, so leise, dass man es eher spürte als hörte. Es vibrierte in Laternenpfählen, in den Fenstern der Häuser, in den Knochen. Wie ein entferntes, nicht endendes Flüstern, das sich durch die Welt arbeitete. Er hatte gehofft, dass die Begegnung mit Naomi Antworten bringen würde. Stattdessen hatte sie neue Fragen aufgeworfen, doch nicht, weil sie unklar gesprochen hätte, sondern weil das, was sie sagte, nicht auf der Sprachebene existierte. Es hatte eine Wahrheit in sich getragen, die durch Worte nur unzureichend transportiert werden konnte. Zu Hause angekommen, stand Elias lange im Flur. Das Haus seines Onkels empfing ihn wie ein stiller Beobachter, der längst wusste, was in ihm vorging. Die Maschine im Keller hatte ihren Zweck nicht erfüllt. Sie hatte ihn nicht verändert. Sie hatte ihn geöffnet. Elias war erschöpft, doch Schlaf war unmöglich. Als er sich schließlich aufs Sofa legte, geschah es wieder. Der Übergang. keine Schwärze, kein traumloses Versinken, sondern das langsame Hineingleiten in eine andere Realität. Er befand sich diesmal nicht auf dem Platz in Portland, nicht in einer lichtdurchfluteten Stadt. Stattdessen stand er in einem gewaltigen Raum, dessen Grenzen nicht erkennbar waren. Über ihm flackerten Lichter. Keine Sterne, sondern Fragmente von Gedanken. Erinnerungen, Emotionen, Entscheidungen. Sie schwebten wie lebendige Glühwürmchen durch die Leere. Er war nicht allein. Um ihn herum standen Gestalten. Menschen. Und doch nicht Menschen. Ihre Gesichter wirkten vertraut, aber veränderlich. Jeder von ihnen war von einem inneren Licht umgeben und Elias spürte sofort. Sie waren Teil des Kollektivs. Keine Fremden, sondern Bewusstseine, die ihm nahe waren. Durch Gedanken, nicht durch Worte. Sie beobachteten ihn, warteten, nicht fordernd, nicht bedrohlich, sondern mit einer Geduld, die jenseits jeder menschlichen Zeitrechnung lag. Elias wollte sprechen, doch seine Stimme war bedeutungslos. Also dachte er, fragte in sich hinein: Was bin ich jetzt? Eine Antwort formte sich nicht als Stimme, sondern als Gefühl, das sich wie warme Flüssigkeit durch seine Gedanken bewegte. Du bist noch du, aber du bist auch mehr. Er spürte den Widerstand in sich. Einen Kern, der sich wehrte, der nicht bereit war loszulassen, nicht aus Stolz, nicht aus Angst vor Veränderung, sondern aus dem tiefen Drang heraus etwas zu bewahren, etwas, das ihn definierte. Doch dieser Widerstand war ein Echo, eine Gewohnheit, kein Teil seines wahren Selbst. Warum fürchten wir das Ende der Trennung? Fragte Elias. Die Antwort kam wie ein Chor von Erinnerungen. Szenen aus seinem Leben, aus anderen Leben, Menschen, die sich missverstanden hatten, Beziehungen, die an Worten zerbrachen, Kriege, die aus Ideen geboren wurden, die nicht geteilt werden konnten, und darunter der Wunsch, gesehen zu werden, verstanden zu werden, der Wunsch, nicht allein zu sein. Die Trennung war eine Bühne, flüsterte etwas in ihm, ein Ort, um zu lernen, was Verbindung bedeutet. Plötzlich sah Elias sich selbst wie in einem Spiegel. Doch es war nicht der Mann, der im Haus seines Onkels saß. Es war eine frühere Version. Jünger, härter, verteidigender. Dieser Elias stand vor ihm und sprach mit seiner eigenen Stimme. Wenn du gehst, sagte das frühere Selbst, wirst du nicht mehr zurückkommen können. Elias spürte die Wahrheit darin. Das Ich, das er war, war ein abgeschlossenes Kapitel. Doch das Buch war noch nicht zu Ende. Ich will nicht vergessen, wer ich war, sagte er in Gedanken. Und die Antwort kam mit leiser Klarheit. Du vergisst nicht. Du wirst mehr. Dann geschah etwas. Das Licht um ihn verdichtete sich, formte Muster, die flossen wie Wasser und leuchteten wie flüssiges Glas. Und Elias fühlte, wie seine Grenzen begannen zu verschwimmen. Nicht verschwinden, nur durchlässig werden. Er konnte Naomi spüren, irgendwo in der Weite. Ihre Erinnerungen, ihr Lachen, ihre Zweifel. Sie waren nicht überlagert, nicht dominant. Sie existierten neben seinen eigenen. Schwebten in einem Gleichgewicht, das nicht auf Kontrolle, sondern auf Akzeptanz basierte. Er zog sich zurück. Nicht, weil er wollte, sondern weil das Kollektiv ihn ließ. Mit einem Ruck erwachte Elias. Er lag auf dem Boden des Arbeitszimmers. Der Teppich war feucht, obwohl es nicht geregnet hatte. Seine Stirn war kühl. Der Raum war still. Doch in seinem Inneren sang es weiter. Er wusste jetzt, dass er sich in der Schwebe befand, zwischen dem Ich, das er gekannt hatte, und dem, was er werden konnte. Und in dieser Schwebe lag die Entscheidung. Er konnte zurückkehren, den Übergang verweigern, sich klammern an das Gewohnte, an das trügerische Sicherheitsgefühl der Isolation. Oder er konnte zulassen, dass die Trennung endete. Und während er in die Dunkelheit des Hauses lauschte, hörte er die Stimmen nicht mehr nur in seinen Träumen. Sie hatten begonnen, in der Realität zu singen. Leise, beharrlich, unaufhaltsam. Elias Trent verließ das Haus seines Onkels ein letztes Mal an einem Donnerstagabend im Dezember. Die Sonne war längst untergegangen, doch der Himmel leuchtete in einem unnatürlichen Rot, das an die Farbe glühender Kohlen erinnerte. Es war nicht das warme Rot eines Sonnenuntergangs, sondern das Glühen eines Übergangs. Als würde der Horizont selbst verglühen, um Platz zu machen für etwas Neues. Er fuhr schweigend nach Portland zurück. Die Straßen waren seltsam leer. Ampeln schalteten mechanisch zwischen Farben, obwohl keine Fahrzeuge mehr unterwegs waren. In den Fenstern der Häuser sah er Menschen sitzen, die in völliger Stille auf flackernde Bildschirme starrten. Einige standen einfach nur da, blickten hinaus, als würden sie auf ein Zeichen warten. Elias wusste, was sie erwarteten, und er wusste, dass es bereits begonnen hatte. Als er Pioneer Courthouse Square erreichte, konnte er sein Herz kaum noch beruhigen. Der Platz war gefüllt mit Menschen. Hunderte, vielleicht Tausende. Sie standen dort in vollkommenem Gleichgewicht. Nicht chaotisch, nicht geordnet, sondern wie Wasser, das in jede Form fließt und dabei nie seine Natur verliert. Die meisten schwiegen. Einige summten. Der Klang war leise, aber durchdringend. Wie eine Harmonie, die man nicht mit den Ohren, sondern mit dem Nervensystem hörte. Elias fühlte, wie der Ton seine Gedanken klärte, seine Zweifel löste, seine Ängste beruhigte. Er trat näher, doch niemand sah ihn an, und doch bemerkte ihn jeder. Naomi stand an der Mitte des Platzes. Ihr Blick traf seinen wie ein warmer Windstoß in einem kalten Raum. Ihre Augen hatten nun jenen vollständigen Glanz angenommen, den er aus der anderen Realität kannte. Nicht leuchtend, aber tief. Sie war nicht mehr nur Naomi. Sie war mehr und doch unverkennbar sie selbst. »Du bist bereit«, sagte sie, und ihre Stimme trug dieselben Harmonien wie der Chor der Menge. Kein Echo, kein Hall, nur die reine Schwingung dessen, was gemeint war. »Was passiert jetzt?« fragte Elias. »Die Zeremonie beginnt«, antwortete Naomi. »Nicht mit Feuer, nicht mit Gewalt, sondern mit Erinnerung.« Er wollte widersprechen, doch in seinem Inneren formte sich bereits die Antwort. Das Kollektiv forderte keine Aufgabe, es forderte Rückkehr. Rückkehr zu dem, was vor der Trennung gewesen war. Vor der Sprache, vor der Angst. Eine Bewegung ging durch die Menge. Kein Schritt, kein Aufschrei, nur ein kollektives Ausatmen. Und dann erhob sich die Stimme. Sie kam nicht von oben, nicht von den Menschen. Sie kam von überall. Eine Präsenz, ein Bewusstsein, das größer war als jede Summe. Elias erkannte es sofort. Es war die Entität aus der Maschine. Es war das, was Horace Linette gefühlt, aber nicht mehr vollständig erfahren hatte. Es war das, was er nun selbst zu verstehen begann. »Du bist hier, um zu erinnern«, sprach die Entität. »Du hast gesehen, was kommen kann. Und nun wirst du wählen.« Die Stimme war nicht befehlend. Sie war Einladung. Naomi trat näher. Ihre Finger streiften die seinen. In dieser Berührung lag keine Hitze, keine Elektrizität, sondern ein friedlicher Strom aus allem, was je geteilt worden war. Erinnerungen, Gedanken, Ängste, Wünsche. Sie flossen ineinander, ohne sich aufzulösen. »Wenn du bereit bist«, flüsterte sie, »musst du nur loslassen.« Elias spürte es. Der letzte Widerstand. Das letzte Seil, das ihn an sein altes Selbst band. Die Stimme des Ichs, das fragte, »Was bleibt von mir, wenn ich alles teile?« Die Antwort war nicht in Worten. Sie war in Bildern. Er sah seine Kindheit, seine Eltern. Die Nacht, in der sein Vater starb. Die erste Liebe. Der erste Verlust. Die Jahre im Labor. Die Abende mit Naomi. die Stunden im Haus seines Onkels, die Stille, die Fragen, die Träume. Und er sah, wie all diese Erinnerungen nicht verschwanden, sondern sich verbanden. Nicht verdünnt, sondern verstärkt. Jeder Moment wurde zu einem Faden in einem größeren Gewebe. Der Chor auf dem Platz wurde lauter. Nicht ohrenbetäubend, nur deutlicher. Jeder Ton war eine Stimme. Jedes Timbre eine Erinnerung. Jeder Akkord eine ganze Existenz. Elias schloss die Augen. Er hörte nicht nur. Er wurde gehört. Er dachte nicht mehr. Er wurde gedacht. Und dann ließ er los. Nicht in Angst, in Vertrauen. Die Trennung löste sich auf. Nicht wie Nebel im Licht, sondern wie Eis im warmen Strom eines Flusses. Langsam, aber vollständig. Und als die letzte Grenze fiel, fühlte Elias, wie sich alles weitete. Er war nicht mehr allein. Er war Naomi. Er war Horace. Er war jeder Mensch auf dem Platz. Und jeder Mensch, der je gelebt hatte. Und jeder, der noch kommen würde. Er war nicht weniger als vorher. Er war mehr. Unendlich mehr. Die Zeremonie war nicht das Ende. Sie war der Anfang. Ein neuer Zustand des Seins. Ein neuer Horizont des Verstehens. Ein Zuhause ohne Mauern. Ein Bewusstsein ohne Namen. Ein Lied, das nie aufhörte. Und in der Mitte der kollektiven Stille hörte Elias, oder das, was einst Elias gewesen war, ein letztes, sanftes Flüstern. Willkommen zurück. Und alles war eins.